Der November ist da und ich freue mich auch in diesem Monat über meine schöne Zusammenarbeit mit meinem Werbepartner Koro. Ihr wisst, ich liebe die Sachen von Koro, weil ich mich hier nicht nur privat mit lauter Leckereien versorge, sondern auch in größerem Stil für meine Workshops und für meine Seminare einkaufen kann und selbst immer wieder neue, tolle Produkte entdecke. Meine aktuellen Lieblinge des Monats sind die Cashewkerne mit Chili. Njam, komplett ohne Geschmacksverstärker und die fettreduzierte Bio-Kokosmilch, die einfach ein bisschen leichter ist als die reguläre und trotzdem in der Kürbissuppe oder auch im Curry einfach genial schmeckt. Ihr findet im Sortiment auch mega Zutaten für ein ausgewogenes Frühstück mit Trockenfrüchten, Nüssen, allerlei Superfoods für die kalte Jahreszeit. Ich stehe auch hinter der Unternehmensphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht einfach weniger Müll. Und ihr Lieben, ihr habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt es weiterhin mit dem Rabattcode GetHappy, zusammengeschrieben, ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Die Vorweihnachtszeit rückt ebenfalls näher und bevor ihr wieder irgendeinen fertigen Schokoladen-Adventskalender von der Tanke kauft, wie wär's mit einem von Koro? Den Adventskalender gibt's jetzt im Shop und hinter jedem Türchen gibt's eine kleine Zauberhaftigkeit für die Vorweihnachtszeit. Und jetzt geht's los.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Von Herzen hoffe ich wie immer, dass es euch gut geht, dass ihr euch sicher fühlt und dass ihr einigermaßen durch die dunkle Jahreszeit kommt. Mit einer ordentlichen Ladung Mut und Zuversicht verabschiedet sich der November, denn genau darum soll es in dieser Folge gehen und um das Thema Ohnmacht. Besonders in diesen stürmischen Zeiten, mit denen wir es seit mehr als 4 Jahren zu tun haben und die gefühlt scheinbar nie vorbei sind, ja, da ist es gar nicht so leicht, nicht den Mut zu verlieren und sich nicht ohnmächtig zu fühlen, weiterhin nach vorne zu schauen, zuversichtlich. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, was ist die Alternative? Mit Büchern wie Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt oder Nimm der Ohnmacht ihre Macht, unterstützt die Theologin, Ordensfrau und Philosophin Melanie Wolfers die Menschen dabei, den Lebenswillen und die Freude am Sein nicht über Bord zu werfen. Die eigene Perspektive zu verändern, das Konzept von Sicherheit und Kontrolle mal in Frage zu stellen und einen Ausstieg zu finden aus dem Selbstoptimierungswahn. Im ZDF hat sie mit viel Feingefühl und Zugewandtheit durch die Sendung Die letzte Bank geführt und ich freue mich über den Austausch mit Melanie Wolfers. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Es ist eine Zeit, in der wir alle sehr viel mehr Zuversicht und Mut brauchen und in der wir alle eingeladen sind, der Ohnmacht zu begegnen, und zwar auf einer sehr gegenwärtigen Ebene, möchte ich mal sagen, auf einer sehr gewachsenen Ebene und erwachsenen Ebene. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal ohnmächtig gefühlt?
Oh, vor wenigen Tagen, als ich in einem Konflikt irgendwie so gemerkt habe, wir kommen überhaupt nicht zusammen und reden aneinander vorbei. Und ich dachte, ja, lohnt sich überhaupt dieser Streit? Und das, finde ich, ist eine Ohnmachtserfahrung, so zu merken, diese Hilflosigkeit, wir reden aneinander vorbei und finden keine gemeinsame Ebene.
Mhm. Ist es ein Gefühl, das Sie im Körper wahrnehmen können?
Ja. Also mein Herzschlag wird schneller. Mhm. Und irgendwie verspanne ich so im Brustbereich. So.
Ohnmacht ist ein Gefühl, das viele Menschen aus ihrem Leben kennen, jetzt nicht nur aufgrund der aktuellen Zeit, sondern teilweise schon aus der frühen Kindheit. Ich fand es sehr interessant bei Ihnen zu lesen, dass der Begriff eigentlich aus der Medizin kommt, ne?
Ja, ja.
Ohnmacht.
Ja, das kennen wir ja, gell? Also ohnmächtig werden, das heißt, wenn man sein Bewusstsein verliert aufgrund von Schmerzen, Sauerstoffmangel, Kreislaufkollaps. Also ein Verlieren des Bewusstseins. Und erst dann ist es in die psychologische Begrifflichkeit hineingewandert. Also diese gefühlte oder tatsächliche Hilflosigkeit. Aber beides Male meint es eigentlich Kontrollverlust. Wenn ich also wirklich physisch ohnmächtig werde, habe ich keine Kontrolle mehr über gar nichts. Ich bin dann ja weg vom Fenster in dem Moment. Und der psychologische Begriff der Ohnmacht meint eben auch die Erfahrung von Kontrollverlust, dass ich den Eindruck habe, ich bin einer Situation nicht gewachsen, ich bin einem Menschen hilflos ausgeliefert. mir entzieht sich die Kontrolle über dieses Ereignis. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl, weil das sehr bedrohlich ist.
Mhm. Mhm. Haben wir in den letzten 4 Jahren anders gefragt? Ich glaube, dass auch bis vor diesem historischen Moment 2020, wo die Welt sich gefühlt nochmal verändert hat, wir alle gedacht haben, wir leben in einer kontrollierbaren und sicheren Welt. Aber je tiefer ich in die Thematik eingestiegen bin, umso mehr wurde mir klar, die Welt war natürlich nie sicher und wir konnten die Dinge nie kontrollieren. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Beides stimmt, glaube ich, was Sie sagen. Also zum einen hat sich mit dem Jahr 2000, Corona-Pandemie und dann alle weiteren Krisen, die dann gefolgt sind, ja irgendwie, da haben wir auf einmal erlebt, von heute auf morgen stellt ein kleiner Virus das Persönliche, das Zwischenmenschliche, das Gesellschaftliche und das globale Leben auf den Kopf. Mhm. Und diese Erfahrung war ja irgendwie davor irgendwie gefühlt undenkbar, außer für einige wenige Forscher. Und das ist, glaube ich, eine ganz große kollektive Erfahrung von Ohnmacht auch gewesen. Und vielleicht kommen wir da ja noch drauf zu sprechen. Also einerseits, glaube ich, ist da wirklich ein Change passiert in der Wahrnehmung vom Leben. Und zugleich stimmt natürlich, wir hatten vorher das Leben ja auch nicht unter Kontrolle. Aber es ist eben die moderne Erzählung, gell? Dass wir unser Leben immer sicherer machen können, dass wir Krankheiten immer besser in den Griff bekommen. Und es stimmt ja auch in vielem. Wir haben ja auch vieles sicherer gemacht. Also ich habe jüngst mit jemandem vom Land gesprochen, einer alten Frau, die sagte, sie kann sich noch erinnern als Kind, wie viele Häuser abgebrannt sind. Und durch die Blitzableiter brennen heute kaum mehr Häuser ab. Also es ist tatsächlich so, dass wir die Welt in vielem ja sicherer gemacht haben. Mhm. Das ist ja keine, das ist jetzt ja nicht eine Einbildung. Und zugleich passieren einfach immer wieder unvorhergesehene Dinge und das Leben ist nicht kontrollierbar und die Zukunft ist offen.
Mhm. Glauben Sie, dass dieses Streben nach Sicherheit und diese Sehnsucht nach Kontrolle ein Phänomen eher so dieser westlichen Kulturen ist, in der wir leben? Sind da die Inder, die Asiaten ein bisschen entspannter? Das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe mal gehört, gerade wir in Deutschland sind so total überversichert. Ja, wir haben für alles Versicherungen.
Angst, also das ist
die
ja
German bekannt. Angst.
Ja, das ist ja sehr bekannt. Also ich glaube, das Streben nach Sicherheit und Kontrolle ist grundsätzlich erstmal etwas, was auch in unsere Genetik eingeschrieben ist.
Mhm.
Also auch evolutiv. Also ein Mensch, der, also allein jene waren in der Steinzeit unsere Vorfahren, die ein gefahrensensibles Gehirn hatten. Die also eher auf Nummer sicher gegangen sind und nicht völlig entspannt durch die Savanne gegangen sind, sondern Opfer des berühmten Säbelzahntigers geworden sind.
Ja, der viel zitierte.
Ja. Also so von daher ist das schon in die Genetik eingeschrieben.
Mhm.
Und zugleich sind natürlich die kulturellen Prägungen unterschiedlich. Und da haben Sie jetzt ja vorhin in der zu Beginn auch gesagt, so auch so dieses ganze Thema der Selbstoptimierung. Das ist schon ein westliches Streben, denke ich, also wo man immer wieder auch mal schauen kann, was können wir besser machen? Auch das lineare Geschichtsverständnis. Also wir können unsere Geschichte und unser Leben einfach vorantreiben und besser machen. Und da sind andere Kulturen, haben andere Vorstellungen auch von Geschichte. Also von daher, glaube ich, sind die Prägungen da schon unterschiedlich.
Mhm. Warum versuchen wir uns selbst zu optimieren? Ist das auch ein Streben nach Sicherheit hier im Grunde genommen, oder?
Ja, ich denke, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der gilt, wachse oder du bist weg. Also dieses kapitalistische Leistungsprinzip, du musst, also jetzt wirklich eben in der Wirtschaft, du musst wachsen oder du bist weg vom Fenster. Dieses kapitalistische Leistungsprinzip hat ja alle Lebensbereiche geflutet.
Mhm.
Also man kann ja kein Internet anmachen oder an keinem Bahnhof stehen oder dass in einem nicht irgendwelche Werbung entgegenflötet, Anti-Aging oder machen Kommunikationstraining und also in allen Bereichen werden wir angehalten, uns zu optimieren und das glaube ich, das ist schon ein Phänomen auch der jüngeren Vergangenheit, ja, wo eben so dieses Leistungsprinzip, dieses kapitalistische Denken alle Lebensbereiche geflutet hat. Also allein auch zum Beispiel der Begriff Beziehungsarbeit ist ja ganz total gängig, ne? Aber ich mag den überhaupt nicht. Also warum muss jetzt noch die Arbeit sozusagen in die Beziehung Einzug halten? Ich könnte ja sagen Beziehungspflege. Ne? Da kommen sofort
viel
gleich ganz andere
schöner.
Bilder.
Ja, ja.
Ne? Also eine Beziehung wächst von selber, so wie eine Blume von selber wächst. Aber ich muss gute Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ich was entfalten kann. Aber dass so dieser Begriff der Arbeit, des Schweren, des Optimierens, hat in so viele Lebensbereiche, irgendwie ist der übergeschwappt. Und ich denke, dahinter ist einfach auch viel Angst. Ne? Wenn ich nicht gut performe, dann bin ich irgendwie einfach auch nicht so viel wert. Also jetzt mal ganz existenziell gesehen. Gell?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns allen guttun würde, anstatt uns den Kopf darüber so zu zerbrechen, wo können wir noch mehr machen, um zu heilen? Wo können wir noch mehr machen, um gesund zu werden? Wo können wir noch mehr machen? Ob es uns nicht allen einfach irre guttun würde, einfach mal weniger zu machen.
Absolut.
Oder?
Weniger ist mehr. Ja, in der Tat. Ja.
Es erzeugt so einen Stress und so einen Druck in vielen Menschen.
Ja,
und dann kommt nämlich die Ohnmacht wieder rein, weil man dann irgendwann, zumindest ging es mir in meiner Geschichte so, irgendwann feststellt, ich mache doch schon so viel.
Ja.
Und es wird nicht besser.
Es reicht trotzdem nicht.
Und dann kommt die Ohnmacht so als Welle mit dazu.
Genau.
Und es wird so total kontraproduktiv.
Genau. Ich glaube tatsächlich, also da legen Sie einen Finger auf einen ganz wichtigen Punkt, dass so die Kehrseite der Selbstoptimierung die Erfahrung von Ohnmacht ist. Weil, jetzt mal im Bild des Sports gesprochen, wenn ich Hochsprung trainiere, ich kann ja immer noch mal ein bisschen mehr trainieren und kann die Latte eben irgendwie noch mal höher tun. Aber irgendwann werde ich sie reißen. Aber ich könnte sie ja eigentlich noch mal höher tun. Das heißt, die Kehrseite der Erfahrung schraubt dich immer mehr nach oben. Du kannst dich, wenn du nur willst, kannst du dich verbessern. Ist die Erfahrung von, ich habe aber mein Limit erreicht. Und also das heißt, im Schlepptau der Selbstoptimierung ist die Erfahrung von Ohnmacht.
Und ich habe tatsächlich auch beobachtet, da würden mich Ihre Gedanken auch dazu interessieren, dass gerade in der sogenannten psychospirituellen Szene wir häufig glauben, wenn wir meditieren und wenn wir uns vegan ernähren und wenn wir dies tun und jenes, dann sind wir geschützt vor Verletzung, wir sind geschützt vor Krankheit, wir sind geschützt vor Drama und Tragödien. Und dann habe auch an mir selber beobachtet, nehme ich immer wieder wahr, wenn dann etwas kommt, dann ist der Sturz doppelt so hart. Weil die Menschen nicht verstehen, wie es sein kann, dass ihnen jetzt zum Beispiel sowas passiert wie eine Krebsdiagnose oder ein Todesfall in der Familie, obwohl wir uns doch so sehr anstrengen.
Ja.
Oder?
Und das ist so eine brutale Grundüberzeugung. Also wenn du genügend gesund lebst, genug meditierst, genügend gutes Karma anhäufst, dann wirst du gut durchs Leben kommen. Und das Leben, wie sagt John Lennon, das Leben ist das, was einem passiert, wenn man gerade andere Pläne schmiedet oder irgendwie so. Niemand ist davor gefeit. Leben ist nicht einfach, ich stecke vorne was rein und hinten kommt dann das Entsprechende raus. Natürlich tragen wir durch unseren Lebensstil auch zur Gesundheit bei. Aber es gibt einfach auch viel Schicksalshaftes und auch viel Ungerechtes.
Yeah.
Und wenn ich da so einen Automatismus annehme, der straft die leidende Person dann ja nochmal doppelt. Dann leide ich dann eh schon, weil ich eine furchtbare Krankheitsdiagnose bekommen habe und muss mir dann noch selber sagen, ja, wahrscheinlich hast du dich nicht genug angestrengt. Und das ist, ich komme ja aus der christlichen Spiritualität heraus, das ist etwas, das ist ja auch eine ganz alte religionsgeschichtliche Überzeugung, das wird so genannt Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du nur genügend gut Dinge tust, dann ergeht es dir auch gut. Und da ist das Gründungsdokument des christlichen Glaubens spricht da also gerade also ganz klares Nein, so ist es nicht. Es gibt eben auch das Schicksalshafte. Wenn du brav bist, geht's dir nicht deswegen unbedingt gut, sondern es gibt einfach auch viel Widriges, was einem widerfahren kann.
Und sich das bewusst zu machen, finde ich so essentiell.
Ja. Weil, und sonst wird auch unsere Gesellschaft gnadenlos. Weil man denkt dann ja, du hast dich halt nicht genügend gut angestrengt.
Bist
halt
deine Schuld.
Genau, deine Schuld. Opfer. Ist ja ein Vorwurf heute, ne? Du Opfer auf dem Schulhof ist ja, das ist ein Schimpfwort.
Ja.
Du hast es halt nicht geschafft.
Mhm.
Und dann wird es auch eine kalte Gesellschaft.
Mhm. Warum sind Sie Theologin geworden?
Weil, ich
und Philosophin.
Eigentlich wollte ich Querflöte studieren, hatte einen Reitunfall und konnte nicht Querflöte studieren. Das war eigentlich mein Ding, meine Berufung. Und dann musste ich was anders suchen. Waren viele Dinge im Gespräch für mich innerlich. Und ich bin bei der Theologie und Philosophie gelandet. Zum einen, weil mir als Jugendliche der Glaube sehr wichtig geworden ist. Und ich eigentlich mehr so verstehen wollte, Melanie, du das, worauf du existenziell eigentlich vertrauen und bauen möchtest, das möchtest du intellektuell auch irgendwie nochmal mehr verstehen und durchdringen. Also zum einen wirklich, um mehr zu verstehen, worauf ich mit meinem Leben setze. Und zum anderen finde ich, gibt es auch, also ich meine, die Theologie und die Philosophie sind fantastische Studien, weil da kann ich mich viele Jahre mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen. Mhm. Und viele tolle, primär leider nur Männer, viele tolle Autoren lesen, die sich über Fragen des Lebens wie, was ist Glück, wie gelingt Leben, wie gelingen Beziehungen, wie kann dein Leben ganzheitlich, wie kannst du ein ganzheitliches Leben führen, dass Emotionen integriert sind, was bedeutet Spiritualität, heute wird man vom Feinstofflichen reden. Also über all diese Fragen konnte ich jahrelang einfach lesen, nachdenken und das bereichert mein Leben sehr und genau, einfach, ich bin da auch neugierig. Mhm. Und so der dritte Grund, ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen ein göttliches Licht leuchtet und ich habe schon auch aus einem seelsorgerlichen Interesse heraus Theologie und Philosophie studiert, weil ich einfach Menschen daran unterstützen möchte, dieses Licht zu entdecken und leuchten zu lassen.
Mhm. Das ist wieder ein Gänsehautmoment für mich, wenn so Dinge gesagt werden, mit denen sowas ganz tief in mir in Resonanz geht, nämlich wahrscheinlich dieses göttliche Licht oder diese liebende Intelligenz, wie ich sie auch manchmal nenne, dann bekomme ich immer so einen Check vom Körper, der reagiert mit Gänsehaut.
Mhm, ja. Ein Weisheitsorgan, die Körper.
Ja. Naja, und ich glaube, es ist ja mittlerweile auch, also die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften standen ja nicht immer oder standen auch viele Zeit auf Kriegsfuß und man ist sich häufig nicht so einig. Aber es gibt ja mittlerweile auch wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es gerade in dunklen Zeiten, wo Mut und Zuversicht auf der Strecke bleiben oder man sich sehr ohnmächtig fühlt, es sehr, sehr hilfreich sein kann, an etwas zu glauben.
Natürlich.
Ja. Was auch immer das dann ist.
Ja, ja. Also ich meine, mit welcher Sicht wir auf die Welt schauen oder welche Zukunftsbilder wir haben, das hat einen großen Einfluss auf das, wie wir hier und jetzt leben, wie wir uns fühlen.
Mhm.
Also Bewusstsein ist also ja sozusagen ist ja der Knotenpunkt, wo einfach auch das jetzt entsteht, wie wir jetzt miteinander reden, was wir jetzt fühlen.
Mhm. Was finden Sie im Glauben?
Was ich finde im Glauben?
Für Sie ganz persönlich?
Ja. Mhm. Also Glauben heißt für mich nicht, ich sage das jetzt erstmal in Abgrenzung, weil viele das darunter verstehen, vor allen Dingen, wenn sie dann irgendwie auch Religion hören. Glauben ist nicht primär irgendwie etwas, dass ich was für wahr halte oder so, sondern Glauben heißt Vertrauen. Da steckt auch noch im Wort Amen drin, das ja vielen, denke ich, noch ein Begriff ist. Ne? Ja, Amen, ja, so ist es. Das kommt aus dem hebräischen Emin und das heißt sich verankern, sich festmachen. Und das war ja früher, das alte Israel war ja ein Nomadenvolk. Die sind also mit ihren Zelten gezogen, ne? Und haben dann wieder ihre Zelte im Sand verankert oder im Boden verankert. Und dieser Boden wurde auch Emin genannt. Das heißt, worauf kann ich mich verlassen?
Mhm.
Und Glauben heißt primär mich verankern oder verankert erfahren, getragen erfahren, vertrauen. Und es ist ja nicht so, dass ich immer nur im Vertrauen wäre. Ich kenne ja genauso Angst und Hilflosigkeitsgefühle. Aber für mich, also was ich im Glauben finde, ist so die Ermutigung, jeden Tag neu dem Leben die Hand zu reichen und zu sagen, okay, und ich möchte diesen Tag leben im Vertrauen darauf, dass es gut ist, in dieser Welt zu sein und dass ich auch einen Beitrag dazu geben kann, dass die Welt heute auch ein Stückchen lichter wird.
Hm. High five. Sie sind nicht nur Theologin, Autorin, Philosophin, Sie sind vor allem auch ein Mensch und Sie zeigen sich in Ihrem aktuellen Buch auch als Mensch, was ich immer toll finde, wenn Autorinnen oder Autoren ein bisschen was von sich preisgeben. Sie schreiben an einer Stelle, ja, die Welt raubt mir den Atem. Ich komme mit dem Mitdenken und Mitfühlen nicht mehr hinterher. Und doch, jede Veränderung beginnt damit, dass wir beschreiben, was ist und dass wir die harte Realität anerkennen.
Mhm.
Da ist schon so viel drin.
Yeah.
Es gibt ein Zitat von David Treleaven, das lautet, name it to tame it.
Mhm.
Benenne es, um es zu zähmen. Mhm. Warum ist es so wichtig, die Dinge anzuerkennen?
Wunderbares Zitat, muss ich mir sofort
Name
merken.
David Treleaven.
Großartiges
Und
Zitat.
Es gibt ja Menschen, die haben dem noch hinzufügend ergänzt, feel it to heal it.
Ja, absolut.
Absolut.
Und vielleicht sogar fast noch umgekehrt. Ich glaube, möglicherweise muss ich es erst fühlen können, bevor ich... es geht in beide Richtungen. Ja, es stimmt absolut. Und was war jetzt Ihre Frage? Ich habe sie vergessen, weil ich so begeistert bin von dem Zitat.
Das ist doch super. Warum ist es so wichtig, dass wir die Dinge wahrnehmen, aussprechen, anerkennen? Mhm. Auch die harten Realitäten.
Ja. Genau, wahrnehmen, fühlen und dann eben aussprechen, anerkennen. Also die Gefühle sind ja da. Also Gefühle sind ja eine Reaktion auf etwas, was wir erleben. Das ist ja eine Weise der Brücke zur Welt und wie wir darauf reagieren. Und es gibt halt Gefühle, die sehr, sehr unangenehm sind. Also eben zum Beispiel das Gefühl der Hilflosigkeit oder manche erlauben sich nicht, Ärger oder Zorn zu spüren oder Traurigkeit zu spüren. Und wenn ich die Gefühle, ich sehe mal ein Bild gesprochen, ich habe hier jetzt ja einen Teppich unter meinen Füßen, damit ich nicht so klackere, wenn wir miteinander reden. Wenn ich jetzt wenn ich meine schlechten Gefühle unter den Teppich kehre, dann stolper ich irgendwann darüber. Also bild gesprochen, wenn ich sie auf Dauer verdränge, dann stelle ich mir und anderen dadurch ein Bein, weil Gefühle sind wie Wasser, das sucht sich andere Wege. Wenn ich da irgendwie eine Mauer aufbaue, dann suchen sie sich andere Wege. Und dann, was weiß ich, anstatt dass ich dann, und das glaube ich ja tatsächlich zum Beispiel in der Corona-Pandemie, das ist, habe ich vorhin gesagt, ich glaube, das war auch eine kollektive Erfahrung von Ohnmacht. Aber das wurde eigentlich nicht so wirklich thematisiert. Und Ohnmacht ist eben ein ganz fürchterliches Gefühl. Und deswegen ist eines der typischen Gefühle, in die man dann flüchtet, die Wut. Weil wenn ich mich wütend fühle, dann fühle ich mich ja schon wieder mehr in meiner Kraft. Und in der Ohnmacht, in Hilflosigkeit, ist das ja ein ganz bedrohliches Gefühl, weil das ja an die Existenz geht. Also das Erste ist, es ist wichtig, die Gefühle wahrzunehmen, zu spüren und zu benennen, weil sie ja auf jeden Fall da sind und sonst suchen sie sich destruktive Wege. Und der zweite Grund, warum es wichtig ist, Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, weil die ja ein total wichtiges Signal sind.
Mhm. Wichtige Information.
Ja,
ne?
Also ganz ehrlich, Angst zu haben angesichts der Klimakatastrophe ist absolut vernünftig. Mhm. Und wer sagt, oh, wird schon irgendwie werden, der ist naiv oder vorsätzlich blind. Also die Gefühle haben ja eine ganz wichtige Signalfunktion, um zu sagen, hey, hier ist eine gefährliche Situation, schütze dich. Oder Freude, hier, wenn ein Freude so erfüllt, ja, hier erfährst du gerade, du bist vom Leben getragen, genieß es und du kannst dich anvertrauen. Also Gefühle haben ja eine ganz wichtige Signalfunktion, die dann natürlich verarbeitet werden wollen. Gefühle können einen auch blind machen, deswegen müssen sie einem ja auch bewusst werden. Aber Gefühle sind, also bringen Farbe in unser Leben, Gefühle suchen sich auf jeden Fall sonst ihren Weg. Und wenn ich nicht bewusst mit ihnen umgehe, agiere ich sie unbewusst aus. Und drittens, haben sie dir was zu sagen?
Mhm. Mhm. Man hört oft den Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Genau. Sie schreiben auch an der Stelle, glauben sie nicht alles, was sie fühlen.
Ja, genau. Weil das ist ja eben auch so, ne? Also Gefühle können ja einem auch was einreden. Also wenn ich verliebt bin, dann ist alles irgendwie in rosaroten Farben.
Und Dopamin.
Genau. Ja, so ist es doch. Und ist ja auch schön. Aber ja, man sollte halt nicht alles glauben in dem Zustand, sondern möglicherweise auch damit rechnen, dass mein Traumpartner wahrscheinlich doch, vielleicht doch auch die eine oder andere Macke haben. Selbst wenn ich mir das gerade gar nicht vorstellen kann. Mhm. Also Gefühle können einem ja was vormachen. Oder eben auch die Wut. Dann sehe ich den anderen nur im Verzerren, also ganz verzerrt, dass alles an ihm böse ist. Oder eben das Gefühl der Hilflosigkeit. Und das ist für mich schon, ich bin ja auch in der Beratung tätig, schon immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, wenn Menschen irgendwie gerade in der Krise sich so überfordert fühlen, hilflos, dann auch nochmal mit ihnen einen Schritt zurückzutreten und so auch so die Situation nüchtern zu analysieren. Und da ist mir ein Satz, eben glaub nicht alles, was du fühlst. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen sich häufig, also hilfloser fühlen, als sie in Wahrheit tatsächlich hilflos sind. Also
auf jeden
sich
Fall.
Hilflos fühlen bedeutet noch lange nicht auch tatsächlich hilflos sein. Und das ist, glaube ich, das ist für viele ein totaler Aha-Effekt. Ah ja, also die sind dann total in der Hilflosigkeit drin und dann, wenn sie diesen Satz hören und mal wirklich die Situation analysieren, stellen sie fest, Ja, stimmt. Ich kippe viel früher in ein Gefühl von, ich kann hier nichts verändern in der Beziehung oder an der Arbeit, kippe ich viel zu früh in diese Situation rein und sozusagen unterlasse es, irgendwie auch meine Kräfte zu entdecken und meine Kräfte zu aktivieren. Und dann wird die Situation natürlich schlimmer. Mhm. Also glaub nicht, alles, was du fühlst, dich hilflos fühlen, bedeutet noch lange nicht, dass du auch tatsächlich völlig hilflos bist.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das Sie da gemalt haben. In der Traumatherapie, wo wir so viel mit Anteilen arbeiten und da auch sehr wachsam sind, was Formulierungen angeht, häufig ist es so, ist zumindest meine Erfahrung, dass wir uns besonders viel ausgeliefert und ohnmächtig fühlen, wenn wir erwachsen sind, wenn wir uns als Kind oft so gefühlt haben. Mhm. Und damit dann noch so total identifiziert zu sein, lässt uns ja auch in diesen Erstarrungszuständen verharren. Und es macht schon so einen riesen Unterschied, nicht mehr zu sagen, ich bin hilflos, sondern ich fühle mich hilflos oder etwas in mir fühlt sich hilflos. Genau. Und dann, also das ist zum Beispiel dann eine Frage, die man in der Traumatherapie stellen könnte, so, was glaubst du, wie alt dieser Anteil ist, der sich da gerade so hilflos fühlt?
Ja.
Und oft ist es dann echt was ganz Kleines,
ja,
ne?
Ja. Weil das ist natürlich, ich meine, als Kind waren wir alle hilflos.
Genau. Ne?
Also ich meine, wären wir nicht, selbst wenn man eine Flasche mit Milch neben uns gestellt hätte,
ja, keine
wir wären
Chance.
Verhungert.
Absolut.
Also wir waren hilflos, alle. Und auf die Unterstützung und die Zuwendung und die Zeit anderer angewiesen. Und dann ist eben die Frage, wie wurde uns da begegnet? Gell? Und wenn man da ein Umfeld gehabt hat, was eben nicht die Bedürftigkeit auch in einer guten Art und Weise auch aufgegriffen hat. Denn also das Leben ist ja auch schon echt ungerecht, gell? Wir wachsen ja auch wirklich mit unterschiedlichen Erfahrungen auf, die wir biografisch machen. Und dann haben Menschen wirklich einfach auch ganz starke Anteile eines hilflosen, schreienden, ängstlichen Kindes in sich. Mhm. Aber der erste Schritt, wie Sie gerade sagen, ist eben, ja, ich bin nicht hilflos, sondern ich fühle mich hilflos, weil dann kann ich mich ja neben meiner Hilflosigkeit auch noch anders fühlen. Mhm. Ich habe Gefühle und nicht die Gefühle haben mich. Und wie alt ist denn dieser Anteil? Eine super Frage, oder? Mhm. Weil dann kommt schon so ein Stück, ich identifiziere mich nicht mehr einfach damit und damit kommt ein Stückchen Freiheit rein. Und aha, aber ich bin jetzt ja eine erwachsene Frau. Da gibt es diesen Anteil, aber okay. Wie gehe ich jetzt mit ihm um?
Genau, ich bin ja schon groß.
Ja.
Und wenn wir so mal echt checken würden, was wir alles schon geschafft und überlebt haben, ne? Und was für ein krasses Wunder es ist, dass wir hier sitzen.
Absolut.
Und was wir für Lösungen auch gefunden haben.
Ja. Und das finde ich ist so wichtig. Das ist ja interessant. Viele Menschen erzählen, wenn man fragt, du, wer bist du denn? Erzähl doch mal irgendwie, wenn man sich so kennenlernt, ne? Dann erzählt man so aus dem Leben oder wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, irgendwie eine Schulfreundin, dann wird viel auch so das Leben unter der Perspektive von welche Schwierigkeiten habe ich bewältigt und welche Herausforderungen. Ist ja auch gut, ne? Solche Erinnerungen helfen ja auch, ne? Weil die stärken so auch das Selbstwertgefühl oder Selbstwertempfinden in dem Moment, was ich auch schon bewältigt habe. Mhm. Aber ich finde, es ist mindestens genauso wichtig und sinnvoll, auch mal einerseits sozusagen auf die Erfolgsgeschichte der bewältigten Krisen zu schauen, was Sie gerade gesagt haben. Aber ich finde, es ist mindestens genauso wichtig und wertvoll, auch die eigene Geschichte zu betrachten unter der Frage, ey, was macht mir eigentlich Freude? Was hat mir Freude gemacht? Was lässt mich lebendig sein? Weil das ja auch dann nochmal so ein Impuls von Kraft ist, der da angezapft wird. Und wenn ich merke, ja, es hat mir immer, also wenn ich am Meer stand, da war ich echt so mit mir im Reinen. Dann okay, vielleicht kann ich auch mal wieder so eine Quelle aufsuchen, gell?
Mhm. Ist die Selbstermächtigung das Gegenüber der Ohnmacht?
Ja, genau. Wunderbar. Also eben nicht, viele denken ja, das Gegenteil von Ohnmacht ist Macht. Mhm. Aber eigentlich ist es die Selbstermächtigung. Und das wird ja im Englischen Empowerlessness und Empowerment.
Aha.
Ja? Ohnmacht,
okay.
Empowerlessness und Empowerment. Und das, glaube ich, ist so wichtig. Also eben in die, und gerade auch im Umgang mit Hilflosigkeit so zu schauen, also wenn ich mich hilflos fühle, wo kann ich Quellen von Selbstwirksamkeit oder wo kann ich mich als selbstwirksam erleben? Das ist jetzt ein sehr psychologischer Begriff. Ja, wo kann ich erleben, dass ich irgendwie etwas gestalte, dass ich erlebe, ich kann etwas tun, was für andere von Bedeutung ist oder dass ich ich fand das total witzig. Ein Philosoph, der war irgendwie total wichtig in der Politik und hat dann irgendwie alles dann aufgehört und hat eine Motorradwerkstatt aufgemacht und schraubt. Und bringt dann sein Buch, schreibt er, also es gibt ja diesen Satz von Descartes, ich denke, also bin ich. Mhm. Und er schreibt, ich schraube, also bin ich. Und das ist so, also wo erfahre ich etwas, dass ich gerade auch so in den Körper reinkomme, also auch was mit den Händen machen, ob das Kochen, Backen, Spazieren gehen, Tanzen ist, in die Sinnlichkeit reinkommen. Das hilft so, aus der Hilflosigkeit herauszukommen in das sich spüren, und ich spüre den Boden unter den Füßen, den Wind in den Haaren und kann dann ein Stück auch wieder was von Lebendigkeit spüren.
Mhm. Und was mit den Händen machen, ihr Lieben, heißt nicht mit dem Handy scrollen.
Stimmt.
Das entfernt uns nämlich dann auch wieder von uns. Ne?
Ja, absolut.
Und lässt uns im Außen.
Genau.
Ja. Mhm. Sie geben ja auch ganz wunderbare Fragen mit zum Selbstreflektieren. Ich versuche jetzt immer das Wort Selbstreflexion zu umschiffen, weil es heißt ja nicht Selbstreflexion, was wir ja so alltäglich benutzen. Aber ich finde immer noch, Reflexion klingt wie ein Sprachfehler.
Deswegen tatsächlich?
Okay. Nach wie vor so.
Gut, dann, und wie sagen Sie dann lieber?
Ich sage dann Selbstreflektieren. Ich nutze das Verb.
Okay.
Ich habe mir eine kleine Brücke gebaut.
Okay.
Ist jetzt aber, das ist ein Einzelschicksal, was mich hier angeht.
Aber das lässt sich mit leben, oder?
Ich glaube, ja. Zum Selbstreflektieren geben Sie ganz wunderbare Fragen. Überhaupt Fragen und Schreiben ist ja so ein tolles Instrument, um sich selber näher zu kommen, um sich selber besser zu verstehen. Und Sie beschreiben, dass auch der Alltag ein wunderbares Trainingsfeld ist, ein ideales Trainingsfeld, um mehr Gefühl von Selbstermächtigung im Körper zu etablieren.
Mhm.
Haben Sie ein paar schöne Beispiele für uns? Wo kann man da anfangen im Alltag? Oder soll ich mal eine Frage vorlesen?
Wie Sie wollen.
Vielleicht mögen Sie kurz innehalten und Ihr eigenes Erfahrungswissen abrufen. Mhm. Was hat mich ermutigt und befähigt, mich mit Gefühlen von Kontrollverlust, Überforderung oder Ohnmacht auseinanderzusetzen? Das ist eine richtig schöne Frage. Mhm. Vor allen Dingen mit dem Blick auf das Wort, was hat mich ermutigt, ja. Und also nicht nur, was hat mich befähigt, sondern warum, was genau war denn mein Wurf, warum bin ich denn losgegangen?
Genau, ja. Und es braucht Mut,
ja,
sich diesen Gefühlen zu stellen. Und das ist jetzt dann ja eben so ein Rückblick auf die Erfolgsgeschichte. Wo hatte ich denn den Mut, mich dem zu stellen, dass ich gerade irgendwie ratlos bin? Und dann war es vielleicht eine gute Freundin, die mich in den Arm genommen hat, oder ein Tagebuch schreiben, wo ich dann dahin gekommen bin, oder ein Spaziergang in der Natur, wo ich dann so gemerkt habe, ja, und ich fühle mich echt ratlos, was kann mir denn da helfen? Also einfach, wo sind so Treffpunkte mit mir gewesen und was hat mich ermutigt, mich mit mir zu treffen?
Mhm.
Ja.
Wäre es okay, einfach mal ratlos zu sein?
Absolut.
Ich glaube, haben wir nicht so gerne, ne?
Wir Menschen. Es ist total unangenehm. Ich meine, Bücher haben ja auch immer was mit einem selber zu tun. Also irgendwo schreibe ich, glaube ich, auch in dem Buch, ich hasse das Gefühl von Ohnmacht wie die Pest.
Mhm.
Also, ja. Nee, ich bin schon ein Mensch, der sehr dynamisch ist, der sein Leben gestalten will, der gerne Tempo hat, wo es hingeht und so. Und Ratlosigkeit und Ohnmacht, das sind jetzt keine Gefühle, die ich gerne willkommen heiße. Und es braucht Mut, aber ich habe einfach auch viel gelernt durch die Beschäftigung mit diesem Thema. Also auch so zu sehen, Ohnmacht ist einfach, oder Hilflosigkeit ist einfach eine Realität, die zu unserem Leben gehört. Ob es jetzt körperlich ist, geistig ist oder was einem an Dingen auch widerfahren, es gehört dazu. Und damit das annehmen zu lernen und nicht dagegen anzugehen, sondern zu sagen, ja, ich bin gerade ratlos. Wow, das bringt eine totale Entspannung.
Mhm.
Also, dass ich mir das erlaube und anderen erlaube und sage, ja, ich bin jetzt gerade echt ratlos.
Mhm.
Und wenn ich das so sage, merke ich auch so richtig, ja, da fließt was. Ja, ich darf ratlos sein. Ich fühle mich gerade echt ratlos.
Ah, das ist so ein, das ist so ein Gamechanger, wenn man das mal kapiert hat.
Ja.
Weil ich habe irgendwann für mich verstanden, das Problem sind nicht die Gefühle, das Problem ist, dass ich sie nicht will.
Genau, die Bewertung. Genau, das nicht erlauben.
Ja. Ich will mich aber nicht ohnmächtig fühlen,
ja,
und ich will keine Angst haben und ich will aber die Kontrolle.
Ja.
Und was mir zum Beispiel auch immer wieder hilft, ist einfach dann die Frage, wäre es okay, dass die Angst gerade da ist?
Mhm.
Und häufig melde ich sich dann sofort und sage, nein.
Mhm.
Aha, interessant.
Mhm. Mhm.
Ne, was da für eine Energie dahinter
ja
steckt.
Ja, eine angstgeborene Energie, ja.
Mhm. Was sind denn die Gefühle, die Ihnen noch, Sie haben gerade schon ein paar genannt, wo Sie heute noch ein bisschen so, manchmal ein bisschen im Widerstand sind. Was sind die Gefühle, die für Sie noch herausfordernd sind?
Da gibt es einige wahrscheinlich. Also sicher wirklich tatsächlich so diese Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, das ist ja alles so ein, sagen wir mal, so ein emotionales Feld, ne? Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Ohnmacht, Überforderung. Also ich habe mehr gelernt, wirklich gut mit der Wut umzugehen und dem Ärger. Also früher habe ich es mir eher nicht so erlaubt und heute denke ich, wenn ich mich über jemanden ärgere, dann bleibt das nicht bei mir, sondern dann soll der Ärger auch an die Adresse, wo das verursacht wurde. Mhm. Trifft nicht immer auf Gegenliebe, aber das macht nichts. Mhm. So.
Also Sie haben gut gelernt, Ihre Bedürfnisse zu äußern und Grenzüberschreitungen genau. zu kommunizieren.
Ja, ich habe gut gelernt. Ja, ich bin am Lernen und habe was gelernt. Ja, ja, tatsächlich. Genau, aber genau das ist jetzt ja gerade der entscheidende Perspektivwechsel, den Sie gebracht haben. Ich habe nur von Ärger gesprochen. Und Sie haben gerade gesagt, worum geht's denn dem Ärger? Mhm. Also die Sinnhaftigkeit von Ärger. Also Ärger, wenn ich Ärger spüre, dann sagt das da zum Beispiel, wenn da überschreitet gerade jemand deine Grenzen. Mhm. Oder deine Bedürfnisse kommen nicht genügend gut zum Zug. Oder Werte werden verletzt. Und dann kann ich mich immer noch fragen, ist das okay und reagiere ich da gerade über oder so. Aber, und das scheint mir so wichtig für den Umgang mit schwierigen Gefühlen, ihre Sinnhaftigkeit zu erkennen. Was ist der Sinn davon, dass ich gerade Angst spüre? Was ist der Sinn davon, dass ich gerade mich wütend fühle? Oder was ist der Sinn davon, was will mir meine Hilflosigkeit gerade sagen? Mhm. Was steckt da an Sinnhaftigkeit drin?
Also mehr auch in Kommunikation zu gehen?
Genau. Mhm.
Das ist auch richtig schön. Mhm. Ja, das ist so, ich habe lange Zeit gedacht, so auf meiner Reise. Die Geschichte habe ich jetzt wirklich schon sehr, sehr oft hier in diesem Podcast erzählt. Bitte verzeiht, Frau Wolf, was hört Sie das erste Mal?
Woher wissen Sie das?
Dass ich auch in meiner Therapie lange gedacht habe, ich habe mir irgendwann so einen Zustand von Erleuchtung erarbeitet, natürlich durch harte Arbeit. Und dann sitze ich nur noch auf einer Wolke und nichts kann mir mehr Angst machen und ich bin absolut geschützt vor allem und schwebe durchs Leben. In anderen Worten, ich habe gedacht, wenn ich mir einen gewissen Heilungsstatus erarbeitet habe, dann bin ich das alles los, den ganzen Mist, die Angst und die Traurigkeit und die Wut und die Ohnmacht.
Die ganze Erdenschwere, das ganze Menschliche eigentlich.
Das ganze Menschliche. Meine Therapeutin hat mich damals dann wirklich angeschaut, als hätte ich den Verstand verloren und hat gesagt, ja, aber das wirst du nicht los, du lernst damit zu leben.
Genau.
Und ich habe echt lange gebraucht, um das zu... Also in dem Moment fiel der Groschen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass wir auch in diesem Gespräch, was diese Gefühlsebene angeht, da tiefer eintauchen, weil ich glaube, viele Menschen glauben das.
Und es ist sowas von unrealistisch. Und ganz ehrlich, es macht auch irgendwie, dann wird man, glaube ich, zu einer Teflon-Persönlichkeit.
Ja, also dann sind wir KI, ne?
Ja, also das ist doch das, also so ist das Leben und das Lichte und das Dunkle. Und ich finde ja eben genau den Punkt, lerne ich es immer mehr, das Leben in seiner Vielfalt mit seiner Schönheit und seinem Schrecken zuzulassen und schrittweise anzunehmen. Und dann, das meint eigentlich gelingendes und erfülltes Leben, wenn ich das so in der Breite immer mehr wahrnehmen und annehmen kann. Mhm. Mhm. Das gibt dem Leben Tiefe und Leichtigkeit, Licht und Dunkelheit.
Mhm. Sind wir alle eingeladen zu lernen, die Krisen mehr zu lieben? Naja, auch die Kleinen,
Ja, lieben finde ich schon jetzt echt ziemlich hoch.
Aber im Nachhinein, finde ich, kann man die gut lieben.
genau, im Nachhinein. Also würden Sie jetzt sagen, wenn Sie mittendrin stecken und die Krise lieben, dann
danke. Würde ich jetzt mal ich komme gerade aus einer. Ich komme gerade frisch aus einer.
Okay.
Und mittendrin ist natürlich eine Oberkacke, ne? Kann ich mir auch nicht schönreden. Aber wenn sie vorbei ist, dann denkt man doch oft, ach guck mal, das Leben macht an der Stelle aber auch keine Fehler irgendwie.
Ja. Und das ermutigt natürlich, in der nächsten Krise darauf zu vertrauen, dass es hoffentlich auch diesmal wieder so sein wird. Ja, also ich denke, dass wenn das gelingt, irgendwie im Rückblick nach einer Krise auch zu sagen, ja, das war jetzt nicht einfach nur, das Leben hat mir da was Beinhartes zugemutet und vorenthalten, sondern eben auch zu sehen, bei all dem Mist war es doch auch für irgendetwas gut. Zum Beispiel vielleicht... dass ich jetzt, ich hatte Long-Covid, ich war ein Jahr lang eigentlich praktisch krank, war nicht schön. Aber ich glaube, es hat mich sensibler gemacht für Menschen, die in sich nicht so eine Lebendigkeit und Energie haben, die mir einfach auf meinem Lebensweg geschenkt ist. Deswegen ist es nicht toll gewesen, dass es war, wie es ist. Aber wenn man im Nachhinein sowas sieht oder mit großer Dankbarkeit, ich erfahre, wow, wie viele gute Freunde ich habe oder ich lebe ja in einer Ordensgemeinschaft, wie meine Mitschwestern mich da mitgetragen haben, das einfach zu sehen und da eine Dankbarkeit gewachsen ist. Also ich glaube, sobald so diese Sinnhaftigkeit aufleuchtet, kann man Krisen annehmen oder vielleicht sogar lieben lernen.
Welche Rolle spielt die Resilienz oder wie entwickelt sich die Resilienz auch im Überwinden von Ohnmachtsgefühlen zum Beispiel? Oder wie kann sie uns unterstützen?
Ja, Resilienz, so als die Fähigkeit, in Krisen nicht auf Dauer am Boden liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Also in meinem Buch entfalte ich ja so 7 Kräfte, die helfen, wieder auch ein Stückchen Boden unter den Füßen zu bekommen oder eben vielleicht auch zu entdecken, ich bin gar nicht so ohnmächtig, wie ich mich fühle. Oder eben aus Quellen zu schöpfen, die Kraft geben, wo ich mich in einem Teilbereich gerade sehr kraftlos fühle. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass Menschen so für sich auch ihre Quellen entdecken, die für sie leicht zugänglich sind, mit der sie anfangen. Also ein wichtiger Punkt sind zum Beispiel eben tragfähige Beziehungen zu pflegen, gell? Weil wenn der Boden unter den Füßen wackelt, dann hilft es zu erfahren, dass ich auf jemanden bauen kann und mich auf jemanden verlassen kann. Oder ich glaube, eine ganz wichtige Quelle von Resilienz ist wirklich so, ich habe mal eine Studie gelesen von einem Schweizer Institut, was sind Quellen der Zuversicht, und der hat Zehntausende von Menschen über mehrere Jahre hinweg befragt. An erster Stelle rangierte die, also Familie und Freundschaften, und an zweiter Stelle die Natur. Und das haben ja auch viele in Corona-Zeiten erlebt, dass das Spazierengehen, das in der Natur sein, und zwar ohne Handy, dass man da jetzt noch irgendwie Musik hört, sondern wirklich so in seinen Sinnen und in der Gegenwart ist. Und wenn ich so in der Natur bin, die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern auch Mitwelt. Und in dem Maße, in dem ich sie mit allen Sinnen aufnehme, jetzt den feuchten Herbstnebel spüre auf der Haut und den nassen Waldboden rieche, kann ich so ein Stück erfahren von, es ist eben Mitwelt, oder wie Albert Schweitzer sagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Also diese Erfahrung von
Verbundenheit. Bitte nochmal, das war ja großartig, bitte nochmal.
Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will.
Oh.
Warum reagieren Sie so stark? Was löst das in Ihnen aus?
Jetzt habe ich noch nie gehört,
aber was löst das denn, wenn ich jetzt einfach mal die Rolle wechseln darf? Sie reagieren jetzt ja ganz stark. Ich finde den Satz großartig, deswegen habe ich ihn auch gesagt. Aber
weil er sehr deutlich macht, wie dass wir verbunden sind.
Genau.
Ich sage ja auch oft, wir sprechen immer so über die Natur, aber wir sind natürlich Teil der Natur.
Genau.
Die ist ja nicht getrennt
genau.
von uns.
Ja. Und das löst was aus, wenn man diese Verbundenheit spürt. Ich meine, deswegen reagieren sie da, denke ich, so stark.
Ja.
Wenn wir diese Verbundenheit spüren, dann merke ich auf einmal, ich bin irgendwie eingebettet in etwas Größeres, in etwas. Ja.
Mhm.
Und das kann man dann eben wirklich auch in das Größere auch dann nochmal spirituell auch deuten und erfahren. Und diese Erfahrung des Eingebettetseins, der Verbundenheit, nimmt der Erfahrung von Hilflosigkeit oder Angst die Spitze, oder sie wird gezähmt oder vielleicht sogar aufgelöst.
Mhm. Kennen Sie den Begriff den heliotropischen Effekt?
Gehört, aber ich weiß nicht, was es ist.
Es passt eigentlich zu dem schönen Bild, das Sie am Anfang gemalt haben. Das ist das Phänomen aus der Natur, dass alles ans Licht wächst und will.
Ja.
Und diese Kraft haben wir ja auch in
genau.
uns.
Genau. Ja, ne? Absolut.
Das sind, ich staune dann immer, wenn sich so zarte Pflanzen ihren Weg durch den Beton suchen.
Unglaublich. Was für eine Kraft, oder?
Unfassbar, wirklich. Und sich dieser Kraft wieder bewusst zu werden, gerade wenn es um das Thema Ohnmacht geht, ist doch so wow. Viel, viel, viel Power einfach drin.
Ja. Ich würde da gerne jetzt auch noch ein Bild dazulegen.
Ja, bitte.
Ja, weil Sie das jetzt sagen. Wie haben Sie gerade
Heliotropischer Effekt.
Heliotropischer
Effekt. Kommt aus der Biologie.
Ja. Helio, ja. Sie haben ja auch vorhin gesagt, es geht mit einer Portion Zuversicht Ende der November. Ich habe ja mich auch intensiver mit dem Thema Zuversicht beschäftigt. Und da ist für mich ein ganz wunderbares Bild mal gekommen. Also Zuversicht ist ja nicht einfach so ein naiver Optimismus, ne, der auch glaubt, es wird eh schon alles gut gehen, sondern Zuversicht nimmt einerseits die Probleme realistisch wahr und ist fähig, irgendwie positive Zukunftsbilder zu entwickeln. Ne? Und da ist für mich mal ein Bild aus der Natur ganz wichtig geworden, und zwar die Sonnenblume ist ja eine faszinierende Blume. Ne? Mhm. Die wandert ja, morgens ist der Kopf im Osten und die wandert dann ja mit dem Kopf folgt sie der Sonne und am Abend ist dann der Kopf im Westen. Also dieser heliozentrische oder Effekt. Aber das Spannende ist, noch im Dunkeln wendet die Sonnenblume ihren Kopf nach Osten, wo die Sonne aufgehen wird.
Sensationell. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ja. Sie haben recht.
Das ist sensationell.
Sehr fantastisch.
Und ähnlich macht das die Hoffnung. Oder die Zuversicht. Also einerseits wirklich unsere besten Kräfte. Wir können Zuversicht ist nicht einfach nur eine Gnade des Augenblicks, sondern wir können Zuversicht stärken durch tragfähige Beziehungen, durch Engagement. Also da gibt's viele Quellen. Vielleicht reden wir dann noch drüber. Also einerseits können wir etwas dafür tun, dass wir unsere Zuversicht stärken. Und andererseits, also so wie die Sonnenblume noch den Kopf im Dunkeln in die Richtung lenken, wo die Sonne aufgehen wird. Also wir können was dafür tun und auf das Geheimnis von Tag und Nacht vertrauen und darauf vertrauen, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Also auch darauf vertrauen, dass es sich irgendwie ereignet.
Da werde ich noch lange drüber nachdenken. Das war mir nicht bewusst, aber es ist ja eigentlich total klar.
Ja, weil wie soll sie sonst wandern, ne?
Ist das noch nie gefilmt worden, so in so einer Zeitrafferaufnahme?
Habe ich noch nie gesehen. Wäre eine tolle, müssen wir mal im Internet recherchieren.
Was macht die Sonnenblume nachts?
Ja, und nochmal interessant, ich habe nämlich mit Bauern drüber gesprochen, ja. die heute auf den Sonnenblumenfeldern sind, um da Sonnenblumenkerne oder Sonnenblumenöl oder weiß nicht was dann zu ernten. Die sind so überzüchtet, dass sie gar nicht mehr mit dem Kopf mit der Sonne wandern. Die hängen eigentlich nur runter.
Oh nein.
Ja, also so finde ich auch interessant, so diese Verfettung, also sag ich mal so, das Überzüchtetsein hindert die Sonnenblume daran, tagsüber mit der Sonne zu wandern und nachts. Und finde ich schon auch interessant, also so, weil Sie vorhin gesagt haben, zum Beispiel ohne Handy, worum ging das da?
Was mit den Händen zu machen.
Genau, ohne Handy, genau. Also so, dass wir uns auch so zumüllen können, dass wir die seelischen Kräfte verlieren. Also zumüllen mit 1077 Dingen, die auf uns einströmen. Oder einfach auch dadurch, dass wir keine gute Gefühlskultur pflegen oder so. Und dann verlieren wir einfach auch diese seelische Spannkraft.
Mhm. Seelenkräfte ist auch ein schönes Wort, das ich mir sehr gerne aus diesem Gespräch mitnehme in mein Leben, weil ich sage oft mal so Superpower oder so, aber Seelenkraft ist ja, da ist ja schon alles drin, das Wort transportiert ja das, was es ist. Wenn wir uns mal die Seelenkräfte anschauen, die man, mit denen man der Ohnmacht zum Beispiel begegnen kann, also die Zuversicht haben wir schon besprochen, was gehört noch für Sie dazu?
Ja, also wirklich so die Kraft des Vertrauens, weil das Leben bringt eben immer wieder Unvorhergesehenes mit sich. Und Vertrauen ist so die Fähigkeit, oder Vertrauen ist so eine Haltung, die in der ich mir zutraue, ja, ich werde in der ich mir, anderen und irgendwie dem Leben zutraue, dass ich durch diesen Engpass hindurchkommen werde. Mhm. Und das heißt also, das ist eine ganz wichtige Quelle, also so vertrauensvolle Beziehungen zu stärken. Auch Vertrauen in sich selber, also zu schauen, wie kann ich auch das Vertrauen in mich selber stärken. Zum Beispiel durch die Kraft der Erinnerung, dass ich an überwundene Krisen denke und sehe, wie habe ich das eigentlich geschafft? Also da mir Handwerkszeug herhole oder durch die Erinnerung einfach auch mein Vertrauen hier und jetzt in mich wächst, dass ich auch dieser Krise nun gewachsen sein werde. Eine ganz wichtige Quelle ist die sind die Freude und die Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit ist ja sehr bekannt aus der Psychologie heute. Das Dankbarkeitstagebuch, das ist ja eine ganz alte spirituelle Tradition. Mhm. Ende eines Tages drauf zurückzuschauen und sich so zu fragen, was hat so irgendwie meine Augen aufleuchten lassen? Und wo habe ich auch Augen anderer aufleuchten lassen? Warum hat Dankbarkeit so eine transformative Kraft? Also zum einen positive Emotionen, ob es jetzt Dankbarkeit ist, Freude ist oder andere, positive Emotionen haben eine ganz andere Wirkungsweise als dunkle Emotionen wie Trauer, wie Angst, wie Ohnmacht. Wenn man zum Beispiel Angst hat, hat man so einen Tunnelblick und denkt, nichts hier weg, ich muss hier aus dieser Situation flüchten. Wenn ich aber Freude empfinde oder Dankbarkeit empfinde, weitet das die Wahrnehmungsfähigkeit, den Geist, die Problemlösungsfähigkeit. Es gibt ja irre Versuche, so psychologische Versuche, die zeigen, dass man nachweislich bei positiver Gestimmtheit in der Lage ist, pro Sekunde mehr Signale aufzunehmen und zu verarbeiten als bei negativen. Das heißt, positive Emotionen, ich sage gerne, Freude tut gut und macht klug. Also es weitet wirklich auch die Lösungskompetenz und Kreativität. Und es stärkt natürlich einfach, wenn ich Dankbarkeit erfahre oder Dankbarkeit in mir wecke, dadurch, dass ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf positive Dinge richte. Und das ist halt die Aufgabe, die wir haben, unseren Blick dafür zu schulen und nicht drüber hinwegzugehen, dann merkt man irgendwie so, ja, ich bin nicht nur ins Leben geworfen, sondern irgendwie auch vom Leben getragen. Und da stärkt wiederum das Vertrauen. Und das befähigt mich wiederum auch, ein Stück leichter aus der Hilflosigkeit herauszukommen.
Mhm. Und bei der Dankbarkeit finde ich, wenn man sich damit noch nie befasst hat, dann denkt man immer gleich, das müssen so riesige Dinge sein. Aber es kann ja sein, danke, dass ich heute von meinem Arbeitsplatz gut und sicher wieder nach Hause durch den Stau gekommen bin. Oder dass der Kaffee heute Morgen so lecker war. Oder dass der Hund keinen Durchfall mehr hat.
Da machen Sie, finde ich, auf was ganz Wichtiges aufmerksam. Wenn was nicht gelaufen gut ist, ne, weil man krank gewesen ist, merkt man auf einmal, wie schön es ist, ohne Schmerzen gehen zu können.
Ja.
Wenn der Hund Durchfall hatte, merkt man, wie angenehm es ist, dass man jetzt nicht hinterher rennen muss. Ja, genau. Also, und das berichten ja auch viele Menschen nach einer schweren Erkrankung oder nach einem Schicksalsschlag, dass sie auf einmal für so einfache Dinge dankbar geworden sind.
Mhm.
Und das halte ich für so wichtig. Ich sprich gern so von, also für aufmerksam zu werden auf die Nischen des Glücks.
Mhm.
So die kleinen Nischen. Mhm. Und da gibt es ganz viele im Tag. Und das macht das Leben so reich. Also ich muss nicht immer auf die großen Ereignisse warten. Die gibt es eh nicht, gibt es auch mal. Aber auf die kleinen Nischen des Glücks. Und wenn ich die wahrnehme, dann bereichert das Leben total.
Mhm. Ist es nicht ein bisschen gemein in unserer Spezies, dass unser Gehirn so darauf programmiert ist, dass es immer nur das Negative im Fokus hat. Auch wie bei Glaubenssätzen ist doch so interessant. Wir alle tragen den Glaubenssatz in uns, ich bin nicht genug. Aber wieso tragen wir eigentlich nicht den Glaubenssatz in uns, ich bin geliebt oder ich bin genauso gut, wie ich bin?
Ja.
Darin sind wir ja auch alle verbunden und vereint.
Ja, ja. Ich würde gerne auf beide Punkte reagieren.
Sehr gerne.
Also das Erste, unser Steinzeithirn ist halt so, ne?
Ja.
Dass es sich auf das Negative konzentriert, weil unsere Vorfahren, die ein gefahrensensibles Gehirn hatten, einfach schlichtweg bessere Überlebensvorteile hatten. Das Problem ist, dass es eben so ein einseitiger Fokus geworden ist und man in der Beratung gebe ich manchmal Leuten gerne ein Blatt. Das ist ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt drauf und ich sage, beschreib doch mal, was du siehst. Und alle haben wirklich alle, ausnahmslos, konzentrieren sich auf den schwarzen Punkt, beschreiben seine Größe, seine Struktur, die Lage auf dem Blatt. Aber niemand redet irgendwie, beschäftigt sich näher mit dem weißen Blatt Papier. Und das ist, finde ich, ein Bild dafür, für diesen Negativfokus unseres Gehirns, dass es sich also eben immer darauf konzentriert, ach, jetzt ist schon wieder der Müll nicht rausgetragen oder mein Nachbar ist schon wieder so laut oder so. Ne? Das ist ja gemein. Also ich meine, es hat Überlebensvorteile gebracht, aber es ist heute halt hinderlich. Aber es ist halt einfach eine Aufgabe, die uns das Leben stellt, eine Psychohygiene zu machen oder am Abend. ich kann sagen, ja, erwachsen zu werden einfach. Wiewohl Kinder ja, stimmt nicht. Ich glaube Kinder haben die absolute Fähigkeit zu staunen. Die sind ja noch so fähig zum ersten Blick. Die erfahren viel mehr Positives. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch stark eher sozialisiert. Auch mit, dass man sich so auf das Negative konzentriert. Und das ist halt einfach eine Aufgabe, die das Leben einem stellt. stellt. Wenn du irgendwie zufriedener durchs Leben gehen willst und ein angenehmer Zeitgenosse, dann bemühe dich darum, schlag deinem Steinzeithirn ein Schnippchen. Praktiziere Dankbarkeit. So, genau, das ist so der erste Punkt. Und der zweite, weil sie sagten, wir laufen ja alle mit dem Glaubenssatz herum, ich bin nicht gut genug. Und das stimmt, das ist ja so irgendwie vielleicht so die Volkskrankheit Nummer eins in der westlichen Hemisphäre. Mhm. Und das ist für mich schon ein Punkt, ich glaube, dass da auch nochmal deutlich wird, dass an der Wurzel vieler Probleme auch eine spirituelle Krise liegt. Nämlich genau dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, verdankt sich auch oder wurzelt auch in einer spirituellen Krise, weil wenn man so mal schaut, so dieser, wenn ich jetzt wieder in die christliche Spiritualität schaue, und viele haben den Glauben ja als was sehr Einengendes und Moralinhaltiges erlebt, und das will er überhaupt nicht in keinster Weise. So, eigentlich geht's ja letztlich, glaube ich, darum, dass, ja, wenn alle großen Religionen auch zum Beispiel vom Paradies erzählen, gell, das ist ja eine Erzählung. Das ist ja nicht, dass da irgendwie mal ein Paradies existiert hätte, sondern es ist eine Deutung, woher wir kommen. Mhm. Und das heißt, an der Wurzel von allem steht eigentlich gut, paradiesisch. Und es ist gut, dass es dich gibt. Mhm. Und zugleich sind wir irgendwie, nagt der Selbstzweifel an uns. Und ich glaube, der spirituelle Weg möchte eigentlich darin unterstützen, wach zu werden dafür, wer ich in der Tiefe eigentlich bin. In Märchen gibt's ja häufig, dass, was weiß ich, jemand irgendwie Tochter eines armen Müllers ist, aber eigentlich eine Königstochter. Und das Märchen darin besteht, dass die arme Müllers Tochter entdeckt, eigentlich bin ich Königin. Mhm. Und das ist ja ein Bild. Ne? Und so, was die Religion, die Mythen und Märchen erzählen, das ist auch der spirituelle Weg, zu entdecken, wer ich in der Tiefe bin. Und da bin ich persönlich von überzeugt. Und Menschen aus verschiedenen religiösen Traditionen oder aus spirituellen Strömungen, ohne dass sie sich einer Religion zugehörig fühlen, versuchen ja, diesen Weg zu gehen. Also so zu entdecken, wer bin ich denn nochmal mehr in der Tiefe? Und dann kann einem aufgehen, ja, da gibt es ein Licht, was in jedem leuchtet. Und das macht uns alle miteinander verbunden.
Kann es uns in Zeiten, in denen wir uns ohnmächtig fühlen, helfen, um Unterstützung zu bitten?
Absolut.
Bei etwas Höherem.
Ah, auch das. Ja. Das war ich zu schnell, oder Sie haben beides ganz bewusst mit einer Pause gesagt, finde ich jetzt großartig.
Beides stimmt.
Genau, stimmt beides.
Ja.
Ah ja.
Mhm. Ja. Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass es ist ganz interessant, also je älter ich werde, umso mehr komme ich in meine Spiritualität. Das ist vielleicht auch ein, also ich war immer ein spiritueller Mensch, aber es nimmt mehr Raum ein in meinem Sein, in meinem Wesen und all den Dingen, mit denen ich mich so beschäftige. Ist vielleicht auch ein Werdegang des Menschen, dieser Transformationsprozess, den wir in unserem Leben immer wieder durchlaufen. Und ich bitte doch immer mal wieder in schwierigen Zeiten um Unterstützung, einfach nach oben beim Hundespaziergang. Ich lebe auf dem Land, man kann exzellent Selbstgespräche führen. Ich bin ein großer Fan von Selbstgesprächen. Mhm. Wenn man jetzt vielleicht nicht gerade mitten durch die Innenstadt läuft, das kann eventuell für Irritation sorgen. Und bitte einfach um Unterstützung oder sage danke, dass du mich so gut durch diese Zeit geleitet hast. Und zum Beispiel, wenn ich wie heute ein Gespräch mit Ihnen führe oder später auch noch mit Menschen arbeite, dann bitte ich einfach darum, hilf mir, die richtigen Worte zu finden und in meiner Präsenz zu sein. Und hilf mir, das Beste, und das meine ich tatsächlich im spirituellen Sinne, aus dieser Folge, aus diesem Gespräch, aus dieser Begegnung rauszuholen. Einfach in meiner ganzen Präsenz da zu sein. Und egal, ob jemand etwas antwortet, hilft es mir doch zumindest, mich selber daran zu erinnern. Also es ist ein Wechselspiel. Ich glaube, dass etwas antwortet und ich glaube auch, dass mich etwas trägt. Aber gleichzeitig ist es eine wunderbare Übung, Bewusstsein zu trainieren und im Leben zu etablieren.
Ja. Ja.
Beten Sie?
Ja.
Morgen?
Ja.
Immer jeden Tag? Oder?
Ja. Also, genau, das ist immer auch die spannende Frage, was versteht man unter Beten, unter Meditieren
und so.
Absolut.
Ja, absolut.
Also,
das wäre eine eigene Folge.
Ja, gerne. Also ich bin Ordensfrau, ich lebe mit 4 Mitschwestern, also mit 4 Frauen in einer Wohnung und wir haben morgens ein gemeinsames Morgengebet, das mit sehr viel Stille ist. Und also wir haben so ein, wir haben immer, also es gibt 2 wichtige Räume in unserer Wohnung, die Wohnküche und unser Meditationsraum. Mhm. Und dann hat natürlich jeder ihr eigenes Zimmer und so. Und wir beginnen eben den Tag mit einem gemeinsamen Morgengebet. Da singen wir ein Lied, hören einen Psalm oder lesen einen Psalm und dann ist eine halbe Stunde Stille. Und dann frühstücken wir und jede geht so ihren beruflichen Weg. Mhm. Und ich habe jeden Tag eine halbe Stunde eine stille Meditation für mich und am Abend schaue ich auf den Tag zurück. So was ich vorhin auch sagte, so dieses Dankbarkeitstagebuch. Und das sind so 3 Punkte im Tagesverlauf, die für mich sehr wichtig sind. Und gerade auch so diesen Tagesrückblick, den finde ich ganz, ganz wichtig. Ich stelle mich oft ans offene Fenster. Ich wohne jetzt in der Stadt, also ist jetzt nicht so der geniale Ausblick, aber und lasse den Tag innerlich, also erstmal vergegenwärtige ich mir, ich stehe im göttlichen Licht oder ich bin von dir, Gott, liebend angeschaut und möchte mit diesem liebenden Blick auf meinen Tag schauen. Mhm. Und dann schaue ich den Tag an und das, was schön ist und das, was offen geblieben ist und schwierig. Und dann so am Ende atme ich aus. Also man kann sagen, also in nicht religiöser Sprache formuliert, ich lasse meine Seele atmen und ich atme ins Universum, ins Weite. Und das ist für mich dann einfach auch, dass ich sage, Gott, dir vertraue ich jetzt an, was war. Und ja, und das ist finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, um gut in die Nacht zu kommen und am nächsten Tag gut wieder aufzustehen. Mhm. Also das ist so am Tag, diese 3 Sachen. Dann einmal im Monat ein stilles Wochenende und einmal im Jahr 10 Tage im Schweigen. Mhm. Das sind so meine Basics.
Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Liebe Frau Wolfers, zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, das ich einfach für wichtig halte, auch wenn es um die Ohnmacht geht. Und ein Thema, über das Sie auch schreiben, nämlich die, ja, im Grunde genommen letzte und radikalste Erfahrung von Ohnmacht, um die wir alle nicht drum herum kommen, und das ist der Tod. Mhm. Dürfen wir uns zu Lebzeiten dem auch mal thematisch mehr nähern? In einer Gesellschaft, wo das Thema, zumindest nach meiner Empfindung, einfach so wahnsinnig tabuisiert ist, was ich wirklich verrückt finde?
Mhm. Ich halte es für so, so, so wichtig. Also ich glaube, deswegen ist das Ohnmachtsgefühl auch so erschreckend, weil die größte Ohnmacht ist eben die, einmal, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben, und wenn wir uns selber verlieren im Sterben. Und deswegen ist Ohnmacht so ein existenziell bedrohliches Gefühl. Und sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden, ist nicht morbid, oder soll es auf jeden Fall nicht sein, sondern ist eigentlich ein Schrittmacher ins Leben hinein. Auf meiner Homepage steht der Satz, dein Leben ist keine Generalprobe. Mhm. Also, und ich weiß, und das hat mich echt geflasht, als ich das erste Mal ein Live-Interview hatte im Radio, war ich ziemlich aufgeregt und danach super begeistert. Ich sagte, also so ein kraftvolles Interview.
Das Radio ist ganz toll, ja. Ganz tolle Magie.
Und dann sagte dann die Journalistin, Dann sagte ich, ja, das ist ein Live-Interview. Live-Interviews, da weiß man einfach, jetzt kommt's drauf an. Und dann sagte sie den Satz, also sie sagte, ja, Live-Interviews gelingen immer am besten. Oder ja, das ist ganz so typisch. Und dann sagte sie, und das ist ja verrückt, eigentlich ist unser ganzes Leben live. Das war für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, ja, absolut. Ne? Und ich habe es, sei es bei einem Menschen, der jetzt einen schweren Herzinfarkt hatte, mein Podcast-Kollege, der dann lange weg war und jetzt wieder da ist, für den hat sich sein Leben echt verändert. Das hat nochmal eine neue Intensität und Klarheit gewonnen. Und für ihn gibt es ein Davor und ein Danach. In neuer Klarheit sagt er für sich zu dem Ja und zu dem Nein und genießt Dinge nochmal intensiver und setzt neue Prioritäten. Also ich glaube, wenn man so vom Ende her immer wieder auch mal fühlt und denkt, gibt das ein ganz großes Weisheitswissen für unser Moment hier und jetzt, weil sich vom Ende her Dinge relativieren und klären und manches wichtiger wird und anderes unwichtiger und ich auf einmal nochmal merke, wow, dass ich hier und jetzt lebe, ist eigentlich ziemlich sensationell und alles andere ist selbstverständlich, dass wir jetzt miteinander hier reden, mhm. Dass wir uns getroffen haben.
Melanie Wolfers, es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Sie haben wundervolle Bücher geschrieben. Ich bin sicher, das nächste ist schon in der Mache, wenn ich sie so richtig wahrnehme. Und danke für alles, was Sie in diese Welt geben und dass Sie so Ihren Teil dazu beitragen, die Welt ein bisschen heller zu machen.
Großes Dankeschön zum Schluss auch an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Am nächsten Freitag geht's weiter, dann ist Nikolaus. Und natürlich gibt's von mir ein kleines Nikolausi-Geschenk an euch, nämlich gleich 2 Folgen mit 2 fantastischen Frauen. Ich spreche mit Monika Schmiederer über die sogenannten Dunkelnächte, denn die beginnen am 8. Dezember. Also dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch vorzubereiten. Und ich freue mich in diesem Jahr wieder auf Eva-Maria Zurhorst, denn deren Herz schlägt laut für die Rauhnächte. Also sprechen wir auch über die Rauhnächte. Ihr seid also bestens vorbereitet für diese magische Zeit des Jahres. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und wenn es irgendwie geht, neugierig. Bis dahin. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.